Münchner Kirchenradio. Total sozial.
Ein heller Flur, frisch gestrichene Wände, der Geruch von neuen Möbeln und ein Mann, der mir alles zeigt. Bernhard Rossiwahl ist der Leiter des neuen Hauses an der Aubinger Allee in Freiham. Ein Ort, an dem Männer mit Arbeit, aber ohne Wohnung, eine Bleibe finden.
Für die kleinste Kategorie müssen die Männer bei uns 450 Euro Nutzungsentgelt im Monat bezahlen. Und für die nächste größere Kategorie 499 Euro. Und dann haben wir noch zwei sehr große Zimmer, die rollstuhlgerecht sind, die für den Fall, dass sie nicht für einen Rollstuhlfahrer genutzt werden, für die Männer, weil sie halt eben sehr groß sind, 550 Euro im Monat Nutzungsentgelt kosten.
55 Männer leben hier, verteilt auf 5 Stockwerke. Jede Etage hat ihre eigene Farbe. Die Zimmer sind einfach, aber funktional, ohne eigene Küche, denn gekocht wird gemeinsam.
Die Küche, die auch als Gemeinschaftsraum dienen könnte, relativ großzügig gestaltet, mit 2 Herdplatten und 2 Öfen, Waschbecken. Und für jeden Bewohner gibt es ein eigenes Trockenfach, abschließbar, sodass Lebensmittel, die nicht in den Kühlschrank gehören, die im Zimmer sind, eben auch hier gelagert werden können.
Das klingt praktisch, ist aber auch mehr ein Raum für Begegnung. Ob sie tatsächlich miteinander ins Gespräch kommen, ist aber unterschiedlich.
Aber tatsächlich relativ viele Männer, die jetzt nicht die klassischen 9-to-5-Jobs haben. Und von daher findet da erstmal wenig Begegnung statt. Wir haben unten im Erdgeschoss noch Gemeinschaftsräume, die eben auch, wo auch ein Kicker steht und ein Dartautomat hängt. Also da ist dann bewusst die Initiierung auch von unseren Mitarbeitenden vom Sozialdienst.
Doch es gibt auch Räume, in denen bewusst Gemeinschaft gefördert wird. Eine Lehrküche zum Beispiel oder ein großer Gemeinschaftsraum mit Kicker und Beamer.
Es gibt schon auf jeden Fall eine Gruppe Männer, die auch ihre Playstation mit am Wochenende mit runterbringen und dann hier gemeinschaftlich Playstation spielen.
Herzlich willkommen zu Total Sozial. Wir sind heute in der Aubinger Allee, genauer gesagt im Haus in der Aubinger Allee. Das ist ein Haus für Männer, die in Arbeit sind, aber sich keine eigene Wohnung leisten können. Bei mir sitzt der Leiter des Hauses, Benedikt Rossiwahl. Herr Rossiwahl, wer kommt denn hier in das Haus an der Aubinger Allee?
Ja, wir haben Männer, die volljährig sind, in der Regel 21 und somit auch nicht mehr hilfeberechtigt im Sinne des Kinder- und Jugendhilfe.
Also mindestens 21 muss man sein, dass man
hier rein darf. In der Regel sind die 21. Es können auch mal jünger sein, aber deswegen 21, weil auch der Selbstorganisationsgrad dieser Menschen hoch sein muss. Die müssen sich ja selbst versorgen. Die leben hier, die haben keine Rundumbetreuung, sondern die haben, es ist eine ambulante Einrichtung, auch wenn die hier leben. Das Beratungsangebot ist ein ambulantes Setting. Das heißt, es müssen Termine vereinbart werden. Die Mitarbeitenden, die die Termine durchführen, sind hier im Haus. Das ist praktisch, dass sie sozusagen nur ins Erdgeschoss kommen müssen. Und dennoch, die restliche Versorgung muss komplett selbstständig stattfinden. Das heißt, die müssen selber für sich kochen, die müssen selber ihr Zimmer sauber halten und genau, deswegen ist.
Aber die Männer, die hier wohnen, die sind jetzt nicht in irgendeiner Form behindert oder so, sondern sind ganz normale Männer, die irgendwo in Lohn und Brot stehen, auch sozusagen. Aber was ist das Besondere?
Die Männer haben einen sozialversicherungspflichtigen Job in der Regel. Das muss man vielleicht noch ergänzend mit dazu sagen. In der Regel. Es kann auch sein, dass jemand in Arbeitslosengeld 1 Bezug ist, also gerade aktuell seinen Job verloren hat. Und das deutet auch darauf hin, dass die Männer eben keine Behinderung haben, keine Erkrankung haben, die sie daran hindern, selbstständig Arbeit zu finden, Arbeit zu haben und Arbeit zu halten. Und das ist ein wichtiges Merkmal, weil die einfach sich so weit organisieren können, dass sie sich in ihrem Job halten können. Und das ist schon mal eine super wichtige Voraussetzung dafür, in Wohnraum zu kommen.
Mhm. Genau. Und dann kommen sie hierher, weil sie sich woanders die Miete nicht leisten können in München, oder?
Ja und nein. Also sie kommen hierher, weil sie vielleicht eben einen Fluchthintergrund haben und aus einem Anerkennungsverfahren sind und deswegen keine Berechtigung mehr haben, in einer Asylunterkunft zu leben. Die kommen aber auch hierher, weil vielleicht eine Trennung von der Partnerin, vom Partner war und die das einfach die Wohnung verlassen müssen. Vielleicht schon immer in der WG gelebt haben und gemerkt haben, WG-Leben ist aber jetzt einfach nicht mehr angezeigt. Oder weil ein Mietvertrag auch mal aus Eigenbedarf gekündigt wurde. Oder die Mietverhältnisse schon immer einfach prekär waren, Untervermietverhältnisse, die dann aufgelöst werden.
Also Leute, Leute, die in irgendeiner Form in Not geraten sind letztendlich und das nicht alleine stemmen können, hier irgendwo noch frei zu wohnen, weil es zum Beispiel zu teuer ist, weil es gerade...
Genau, das ist ja so eine Spirale. Also der Wohnraum ist A, sehr knapp, und dadurch, dass er halt sehr knapp ist, ist er halt dann in der Regel auch eben sehr teuer auf dem freien Mietmarkt. Und diese Menschen mit in der Einkommensklasse sich jetzt schwer tun würden, eine Wohnung in München oder in zentraler RR-Lage, es muss ja nicht zentral Innenstadtlage sein, aber auch schon in den Außenbezirken und in den Landkreisen ist das Wohnen einfach in den letzten Jahren in München einfach unerschwinglich teuer geworden. Und nicht nur für Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, sondern ja für jeden ja irgendwie. Und die bekommen das aber halt immer am deutlichsten zu spüren.
Und jetzt sind wir hier in Freiham, genau, was ein neuer Stadtteil ist von München quasi. Man sieht es draußen, wenn man reinkommt, es wird überall gearbeitet. Es sind ganz viele Baumaschinen unterwegs, ganz, ganz viele arbeitende Männer meistens natürlich, die hier noch die Straßen machen, die Häuser bauen und so weiter. Die Häuser sind 4 bis 8 oder 10-stöckig hoch maximal, sehen alle relativ ähnlich aus oder vom Baustil her hochhausmäßig, quadratisch, praktisch gut. Und wir sind hier so mittendrin. Das Leben ist jetzt an dieser Stelle, sieht ein bisschen provisorisch aus noch.
Noch, das hat was mit der Entwicklung des Stadtteils zu tun. Ja, der Mitarbeiter aus dem Quartiersmanagement sagt, das hat noch ein bisschen Wildwest-Feeling. Ja, also die Straßen sind noch breit, es ist noch viel Baustaub da. Die Leute fahren auch noch sehr schnell mit den Autos hier durch die Straßen. Das ist manchmal abenteuerlich. Es fahren viele LKWs. Dieser Bauabschnitt 1, in dem wir ja uns befinden, wird jetzt langsam fertig. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die ganze Begrünung. Also wir sind an der Aubinger Allee. Das wird eine richtige Allee. Also wir werden hier draußen vor der Tür, die Straße wird zweispurig werden mit sehr viel Baumbestand. Das wird ein sehr grüner Stadtteil, ein sehr stark bepflanzter Stadtteil, was dann einfach das Gesamtbild einfach nochmal aufwerten wird. Aber das wird einfach noch ein paar Jahre dauern. Also das müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, 5 bis 10 Jahre bestimmt. Ansonsten ist es tatsächlich soll es ein sogenannter 15-Minuten-Stadtteil werden. Das heißt, ein Stadtteil, wo die Menschen eigentlich alles innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichen können. Einkaufsgelegenheiten, Ärzte, Banken, alles, was man halt zum Leben braucht, Apotheken. Und das ist jetzt schon seit geraumer Zeit vorne am Bahnhof ein großes Einkaufszentrum, wo die komplette Nahversorgung einfach abgedeckt ist. Ja, wo die Menschen hier aus dem Quartier, aus dem Viertel und auch unsere Männer, die hier leben, einfach einkaufen können und gut versorgt sind.
Das heißt, die Leute, die hier wohnen, die haben auch noch genug Geld übrig, dadurch, dass sie hier so günstig wohnen, um sich selber mit Essen zu versorgen. Das machen nicht sie, sondern das machen die Leute,
genau,
die hier wohnen,
genau,
selbst.
Genau, die versorgen sich selbst. Sollte es mal zu Engpässen kommen, weil akuter Jobverlust irgendwie da ist und die Leistungen vom Amt noch nicht gezahlt werden oder verspätet gezahlt werden. Oder wir zum Beispiel haben jetzt gerade einen Bewohner, der einfach sein Portemonnaie verloren hat und einfach jetzt gerade mittellos ist, können wir mit Lebensmittelgutscheinen weiterhelfen, die wir finanzieren können durch Spenden.
Und Sie haben vorhin gesagt, es gibt Sozialarbeiter hier im Haus, die sich auch um alle Leute kümmern. Was machen die denn genau?
Genau, also wir haben 4 SozialarbeiterInnen im Haus. Das ist der Sozialdienst. Und jede MitarbeiterIn hat Bezugszimmer. Das heißt, jeder Mitarbeitende hat ein Zimmer, für das zuständig ist, zieht da jemand aus, kommt jemand Neues rein, ist wieder die Zuständigkeit bei der gleichen Mitarbeiterin. Die beraten in den Problemlagen die Männer, die sie eben mitbringen, also die einfach Teil dieser Wohnungslosigkeit irgendwie sind. Und das ist ganz unterschiedlich. Das können Schuldenthematiken sein, das können aber auch Suchtthematiken sein, wobei die jetzt bei uns nicht so sehr im Vordergrund stehen können, weil unser Personalschlüssel einfach für eine intensive Beratung nicht ausgelegt ist. Also ich kann alle 2 Wochen eine Beratung wahrnehmen, und wenn die Suchterkrankung so sehr im Vordergrund stehen würde, dass sie zum Beispiel auch eben daran hindern würden, am Erwerbsleben teilzunehmen, dann wären sie einfach ein Fall für ein therapeutisches Wohnen und nicht mehr für hier, wo man eben sehr selbstständig irgendwie agieren muss.
Das heißt aber auch, Sie haben dann irgendein Ziel. Das heißt, die Leute sollen jetzt nicht auf Dauer hier wohnen, oder?
Wie lange darf man denn wohnen? Genau, das Wohnen ist auch beschränkt. Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal auf 2 Jahre. Wir selber dürfen nach eigenen Ermessen diesen Zeitraum um nochmal ein halbes Jahr strecken. Und mit der Genehmigung durch den Kostenträger, also der Landeshauptstadt München, können wir dann nochmal auf insgesamt 3 Jahre verlängern. Und dann ist aber tatsächlich die Maßnahme beendet. Dann müssen die hier ausziehen, ob sie eine Wohnung haben oder nicht. Das ist natürlich so ein Damoklesschwert. Es ist keine Dauerbleibe.
Ist das schwierig?
Das ist schwierig, ja. das ist schwierig. Also wir haben die Situation jetzt noch nicht gehabt, weil die 3 Jahre, also wir sind seit März, seit also knapp 2 Monaten ist ja das Haus erst eröffnet. Aber der Wohnraum ist ja einfach knapp. Also das ist ja eine, das ist ja was gegeben ist, an das wir auch, da können die Männer so viel arbeiten an sich, wie sie wollen. Wenn kein Wohnraum zur Verfügung steht, steht er nicht zur Verfügung.
Was dann?
Ja, im besten Fall gelingt es, im schlimmsten Fall droht wieder, und das versuchen wir natürlich mit allen Mitteln zu verhindern, natürlich wieder die Wohnungslosigkeit und die Obdachlosigkeit und das wieder das Pendeln zwischen den Couchen und Wohnzimmern und WGs. Vielleicht ist dann auch manchmal noch eine andere unterstützte Wohnform eine Möglichkeit, dann nochmal weiterzuhelfen. Aber das Ziel ist natürlich, in den Wohnraum zu vermitteln. Mhm.
Bleiben diese Leute dann voraussichtlich in München oder werden sie dann München verlassen, weil es woanders einfach billiger ist?
Ja, der Wunsch, in München zu bleiben, ist groß, weil in München ist die Arbeit. Das ist bei den meisten ist einfach so, dass sie in München leben, weil sie in München arbeiten. Und für viele, die keinen Führerschein haben, ist einfach das Rausziehen aufs Land, wo ja der Wohnraum jetzt auch nicht unendlich ist, ja, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle günstiger, aber dadurch einfach nicht möglich, weil sie dann eben nicht in die Arbeit kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn sie beispielsweise in der Schicht arbeiten, ja, wenn eine Schicht um 2 Uhr in der Früh beginnt und es fährt zu dem Zeitpunkt nichts mehr, dann kommen die nicht in die Arbeit. So. Und das ist natürlich in einer Stadt wie München, wo es Nachtbusse, Nachttrambahnen, S-Bahn, U-Bahn gibt, in regelmäßigen Abständen natürlich leichter.
Und Sie kooperieren jetzt auch mit Behörden oder sind behilflich?
Ja, wir arbeiten da mit Behörden zusammen, wo die Männer halt an Behörden angeknüpft sind, also an die Ausländerbehörde, wenn es zum Beispiel noch um das Anerkennungsverfahren geht, aber auch natürlich das Jobcenter, da stehen dann die Mitarbeitenden mit den Behörden auch im Austausch. Das funktioniert je nach Sachbearbeitung meistens gut. Also da gibt es einen kurzen Draht, die können gut miteinander sprechen, die sprechen quasi die gleiche Sprache, die wissen, worum es geht und können sehr gezielt Fragen stellen. Das funktioniert gut. Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine grundsätzliche gute Kooperation mit den Behörden ist, weil es einfach sehr individuell abhängig ist. Was ist der Anfangsbuchstabe des Nachnamens? Und dann hat man die zugehörige Mitarbeitende.
Aber wenn jemand da ist, der nicht so gut Deutsch spricht, dann
ist es natürlich eine wahnsinnige Unterstützung, ganz klar. Ja, ja.
Haben Sie hier einen hohen Ausländeranteil oder können Sie was sagen grundsätzlich über die Bewohner?
Grundsätzlich die Bewohner, würde ich sagen, dass der Migrationshintergrund in etwa bei 65% liegt. EU-Ausländer, aber eben auch Menschen mit einer Fluchtgeschichte, die aber hier ja eben arbeitsberechtigt sind, sonst könnten sie ja hier nicht sein. Das heißt, die Perspektive, dass die auch in Deutschland bleiben können, ist hoch und ist gut. Und trotzdem gibt es oftmals irgendwie Schwierigkeiten mit Behörden, die wir hier dann versuchen mit irgendwie zu klären.
Das heißt, da gibt es eigentlich auch einen Lichtschimmer, wo man sagt, okay, wenn wir denen jetzt helfen, dann können die sich in einer gewissen Zeit wahrscheinlich auch selber finanzieren.
Das wäre auf jeden Fall, also finanzieren können sie, weil sie können ja diesem Beruf nachgehen, also sie können täglich zur Arbeit gehen und können da ihre Pflichten erfüllen und können an diesem Erwerbsleben teilhaben. Das ist ja, wie gesagt, eine sehr, sehr wichtige Ressource, auf die man ja auch aufbauen kann. Das heißt, es ist eine gewisse Grundverfasstheit da, wo man anknüpfen kann. Und es ist ein wichtiger Schlüssel, eine gewisse Liquidität natürlich zu haben, um in diesen Wohnungsmarkt irgendwie zu kommen. Ja. Und ja, ich sehe es natürlich nicht als chancenlos, sonst könnte man sich natürlich sparen, die Arbeit. Also das Ziel ist, die Männer in eigene Wohnungen zu bringen. Oft sind es dann eben Sozialwohnungen, hier und da auch mal wieder Wohnungen, die vom KMFV akquiriert werden über die Wohnraumakquise. Es gibt also verschiedenste Möglichkeiten. Auf diesem regulären Mietmarkt ist es oftmals einfach schwierig, weil einfach da tatsächlich die finanziellen Möglichkeiten nicht ausreichen, um das zu tun. Also es geht oft in Richtung gefördertes Wohnen, Sozialwohnungen.
Jetzt machen Sie das seit März. Seit März gibt es hier dieses Haus. Haben Sie schon erste Erfahrungen machen können? Oder sagen Sie, ja, schau mal, das ist typisch oder da würde ich jetzt noch gerne dies oder das erreichen?
Die Zeit in diesen 2 Monaten bisher, seitdem wir hier eröffnet haben, ist einfach stark davon geprägt, dass die Männer hier erstmal ankommen. Tatsächlich haben Beratungen stattgefunden und es hat natürlich ein Kennenlernen stattgefunden. Und es ist aber oft so, dass die Männer stellen sich hier ja vor, dann werden ja auch die Problemlagen am Anfang besprochen, dann werden die aufgenommen, dann bekommen die eine Zusage hier für ein Zimmer, dann können die hier einziehen, das ist ja ein längerer, oder es ist auf jeden Fall ein Prozess, dann kommen die hier an, dann vereinbaren die ihren ersten Termin. Und dann stellt sich oft mal heraus, dass die Problemlagen vielleicht doch weitaus größer sind, als wir am Anfang irgendwie dachten. Dass es einfach noch viel gibt, was einfach geklärt werden muss, um ganz grundlegende Dinge irgendwie klar zu haben. Wenn dann Haftbefehl offen ist wegen nicht gezahlter Forderungen, dann ist das natürlich erstmal ganz wichtig, das sofort irgendwie zu bearbeiten, dass so dieser Haftbefehl irgendwie nicht
vollstreckt wird.
Vollstreckt wird, genau, danke. Also sowas, solche Beispiele hatten wir jetzt schon. Und so, okay, da müssen wir jetzt einfach schnell dran. Und wenn das erstmal sozusagen bearbeitet ist, dann kann man auch an die nächsten Themen irgendwie rangehen, ja. Von daher, Erfolgserlebnisse oder klassische Muster können wir in der Zeit noch nicht erkennen. Wir sind noch nicht ganz voll belegt. Es findet jetzt so ein Kennenlernen statt, ein Abtasten und ein Schauen. Es finden auch schon die ersten Angebote hier statt, sodass hier einfach das Leben erstmal so richtig anfängt. Und das wird sich dann mit der Zeit, wird sich dann rausstellen.
Wie finden denn die Männer, die das brauchen, eigentlich hierher?
Oft über die Mitarbeitenden des KMFV aus anderen Einrichtungen, beispielsweise aus dem Haus in der Pilgersheimer Straße, also der tatsächlichen Notunterkunft, Obdachlosenunterkunft, die dann, wenn die dort aufschlagen und in dem Klärungsgespräch sagen, ich bin berufstätig und bin aber ohne Wohnung, ich muss hier übernachten, dann werden die eben hier empfohlen und vermittelt. Die Kolleginnen aus der Pilgersheimer Straße rufen bei uns an und sagen, wir hätten hier einen Kandidaten, habt ihr noch Platz? Wir vereinbaren dann, wenn wir noch Platz haben, eben einen Kennenlerntermin aus, um zu schauen, kann man dem denn tatsächlich hier helfen oder sind die Problemlagen tatsächlich so groß, dass eine andere Wohnform die geeignetere wäre. Es gibt aber auch eben von, also nicht nur von KMFV-Seite, sondern generell aus dem Netzwerk der Wohnungslosenhilfe, eben auch von anderen Trägern, Innere Mission, Arbeit der Wohlfahrt. Man weiß von den Einrichtungen und schaut, wo man seine Klienten irgendwie gut hinvermitteln können, wenn gerade eine Wohnungslosigkeit, eine akute besteht. Und manche haben das halt selbst in der Zeitung gelesen und sogenannte Selbstmelder und sagen, ich habe hier gehört, ganz klassisch, der Mann, der uns hier beliefert hat mit dem Tresor, der Fahrer, hat das gesehen und hat gesagt, ja,
das wäre was für mich.
Das wäre was für mich. Ich habe keine Wohnung, ich schlafe gerade bei einem Freund auf der Couch. Wie komme ich denn hier rein? Genau.
Apropos Belegung, haben Sie gerade gesagt, und Nachfrage, wie hoch ist denn die Nachfrage? Reichen diese 55 Zimmer auf Dauer?
Ich schätze, dass es nicht reicht, nein. Also wir haben natürlich weitaus mehr Anfragen, als dass wir bedienen können. Und wir sortieren in Anführungszeichen eben auch aus nach, können wir den Männern, die dann hier einziehen, tatsächlich, ist das denn realistisch aus unserer Sicht, dass wir die auch innerhalb dieser Zeit dann irgendeinen eigenen Wohnraum vermitteln. Und danach messen wir, ob wir jemanden aufnehmen können oder nicht und ihr da auch auf eine Warteliste mitnehmen können. Nur weil wir jetzt jemanden gerade akut nicht aufnehmen können, bedeutet das nicht, dass über die Zeit halt dann wieder mal ein Platz frei wird. Aus den unterschiedlichsten Gründen findet dann doch irgendwie einen eigenen Wohnraum, verliert aber vielleicht auch hier sein Recht zu leben, weil er eben Rückstände bei den Nutzungsentgelten hat oder sich auch nicht an Hausordnung oder Vereinbarungen hält. Dann kann es hier auch zur Kündigung kommen und damit werden Zimmer wieder frei und dann wird halt wieder nachbelegt.
Ja, vielleicht eine persönliche Frage jetzt, machen Sie das seit März? Gibt es was, wozu Sie sagen würden, darauf bin ich besonders stolz?
Was mich besonders freut, ist, dass es uns gelungen ist, ein sehr gutes Team zusammenzustellen, aus eben MitarbeiterInnen im Sozialdienst, aber eben auch BetreuungsassistentInnen, die eben an der Pforte arbeiten, die eben in dieser Dreischicht 24/7 geöffneten Pforte arbeiten, aber auch den Männern Unterstützung anbieten können, die Erledigungsfahrten machen. Haustechniker und Hauswirtschafter. Also wir sind ein sehr lustiges Team und wir sind einfach sehr gut hier gestartet und wir haben eine sehr gute Stimmung. Das ist sehr schön und das ist viel wert, weil einfach das Zusammenarbeiten ja auch gut sein muss, um den Männern gut helfen zu können. Stolz bin ich auch darauf, dass dieses Team dann das eben auch ausgehalten hat. Wir hatten ja hier Bauverzögerungen. Also das ist natürlich, war der Einzugstermin war natürlich eigentlich war ganz anders geplant und wir dann mit Teilbetriebserlaubnis, also die Büros der SozialdienstmitarbeiterInnen konnten bezogen werden, aber es durften noch keine Männer einziehen, weil der Brandschutz noch nicht geklärt war. Und dann durften die Männer einziehen, dann gab es wieder Verzögerungen beim Einbau der Küche. Also das war so.
Aber es sind Startschwierigkeiten.
Es war einfach, ja, so bauliche Startschwierigkeiten, mit denen man rechnen muss. Aber man muss ja trotzdem, wir haben damit gerechnet und trotzdem muss man dann akut damit arbeiten, weil man ja nicht weiß, wie es dann am Ende des Tages dann eben aussieht. Und wir haben es dann geschafft, die ersten Stockwerke zu beziehen, obwohl in den anderen Stockwerken die Küchen noch nicht drin waren. Also wir haben da einfach dann nahtlos geplant, dass der Einzug schon möglich ist, obwohl das Haus sozusagen noch gar nicht fertig ausgestattet überfordert war. Wir gesagt, wir müssen jetzt anfangen. Also die Leute sitzen, stehen auf der Warteliste und die brauchen Wohnraum und wir wollen auch anfangen zu helfen. Und das war schon ein Kraftakt und wir saßen ja am Anfang auch noch eben in der Einrichtung in der Pistorini-Straße und haben uns da mit den Mitarbeitenden die Büros geteilt, was natürlich eine unheimlich belastende Situation war. Und da auch nochmal großer Dank an die KollegInnen aus der Pistorini-Straße, die das ganz toll mitgetragen haben und dass wir da in so einem gemeinsamen Kraftakt dann sozusagen dieses Haus umziehen konnten. Das war schon jetzt mal unser erster wichtiger Meilenstein. Genau.
Sie machen das ja vermutlich noch länger, nehme ich mal an. Jedenfalls, Sie sind ja ein junger Mann. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
Ja, dass die Männer, die hier einziehen, durch die Beratung der KollegInnen den Mut haben und auch Erfolg haben auf der Suche nach eigenem Wohnraum, schaffen da diese Hürden zu meistern, die nicht klein sind und mutig voranschreiten und ja, einfach da eine Perspektive für sich entwickeln, ein lebenswertes Leben irgendwie zu leben, weil Wohnraum und eigener Wohnraum einfach was ganz Existenzielles ist, was man oft erst dann begreift, wenn man ihn halt eben auch nicht mehr hat, ja, diesen Rückzugsort, diese eigenen vier Wände, das ist was elementar Wichtiges und meine große Hoffnung, mein großer Wunsch ist, dass uns das ganz oft gelingt, dass wir Männer da in einen eigenen Wohnraum bringen können.
Mhm. Kann man ihnen helfen als Privatperson? Kann ihnen die Politik helfen oder die Stadt?
Also als Privatperson kann man helfen natürlich immer durch Spenden, durch Geldspenden oder durch Zeitspenden im Sinne eines ehrenamtlichen Engagements. Das geht natürlich immer. Das haben wir auch, wird auch zentral koordiniert vom KMFV. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch bei uns natürlich Angebote zu machen. Nein, was wir brauchen, ist bezahlbaren Wohnraum. Für den muss die Politik sorgen. Das liegt nicht in unserer Hand. Das ist eine große Bürde. Das ist nicht leicht. Das wissen wir. Und trotzdem können wir im Sinne unserer Klienten das einfach nur einfordern. Baut Wohnungen, baut viel bezahlbaren Wohnraum für Menschen, die Berufe ausüben, die vor 20 Jahren noch keine Schwierigkeiten hatten, in den Wohnraum zu kommen. Der Ludwig Mittermeier, der Vorstand des KMFV, hat auch bei der Eröffnung gesagt, dieses Thema Wohnungslosigkeit kommt in der Mitte der Gesellschaft an. Jetzt kommt es halt bei diesen Männern im Niedriglohnsektor an und das ist was Schleichendes und das ist gefährlich. Das ist wichtig für den sozialen Frieden, dass genug bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht und zwar für jeden, der hier lebt.
Das war ein schönes Abschlusswort, Herr Rossiwall. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Das Haus an der Aubinger Allee ist ein Ort, der Hoffnung gibt für Männer, die arbeiten, aber sich trotzdem keine Wohnung leisten können. Ein Beispiel dafür, wie soziale Verantwortung ganz konkret aussehen kann. Das war Total Sozial. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.